96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge und 47. Ausgabe der 96. Minute, dem wohl besten 96-Podcast da draußen. Ich, Hannes, sitze hier heute mit Gianni.
Moin.
Moin, grüß dich. Wir sitzen hier bei kalten 19 Grad. Und wenn ihr das hier ab und zu im Hintergrund hört, das sind unsere Schaukelstühle, mit denen wir heute vorm Kamin sitzen, weil es so kalt ist, nach den 40 Grad von der letzten Woche. Genau, wir gehen heute mit euch einmal wieder die vergangene Woche durch, was so ansteht, welche Gerüchte es so gibt und geben euch Updates und am Ende wird natürlich auch wieder getindert und genau, ich würde sagen, Gianni, du startest direkt mal mit dem Testspiel auf dem Mertesacker.
Stimmt.
Ja. Gegen Pattensen.
Gute Einleitung auf dem Mertesacker. Mittwoch war die Premiere für die Saison. Wir haben ein Testspiel gehabt in Pattensen auf dem Mertesacker. Ich würde da gar nicht so tief ins Detail reingehen. Spiel endete 6:1. Das 1:0 erzielte Tomjak nach Vorlage von Neubauer. Neubauer hat von links reingelegt. Tomjak stand an der 16er Kante, hat den Ball relativ gut im ersten Kontakt unten reingeschoben. Dann zog sich das Spiel so ein bisschen, wurde ein bisschen zäher. Kurz vor Schluss hat Udeneden dann das 2:0 gemacht nach einem Abschluss von Rogo, klatschte dabei vor die Füße von Uden, der schob den rein und so ging es dann auch in die Halbzeit. In der 60. Minute legte Yokota nach Vorlage von Kokolo, fand ich eine starke Bude. Mhm. Kokolo tankte sich rechts durch, spielte rein auf Yokota und der schob rein. In der 63. Minute machte dann einer unserer Jungwilden das 4:0 und zwar Alexander Vogel. Nach Torvorlage von Yunus Ünal. Ünal hat, kann man ja schon mal vorwegnehmen, in dem Spiel 2 Vorlagen gemacht. Ja. Hat, finde ich, eine recht gute Performance auf den Tag gelegt, auf links. Hat auf linken Flügel gespielt in der zweiten Halbzeit. Weiter ging es dann in der 79. Minute. Da hat tatsächlich Pattensen das Tor erzielt zum zwischenzeitlichen 4:1 nach einem Standard. Und kurz vor Schluss hat Kellmann dann nochmal mit dem Doppelpack fürs 5:1 und 6:1 gesorgt. Ünal hat beim 5:1 ebenfalls vorgelegt.
Stark, wie war deine erste Wahrnehmung von dem Spiel? Warst du danach positiv gestimmt?
Ja, ich sag mal so, das sind ja Testspiele,
ja, total.
Die man nicht wirklich als Testspiel werten kann. Ich habe das Gefühl, das ist eher so ein bisschen, um die kleinen Vereine in der Region Hannover so ein bisschen zu pushen.
Ja, es hat ja auch Tradition.
Korrekt, ne? Um da für ein paar, Spieltagseinnahmen zu sorgen.
Ja.
Komischerweise staubt Ramling jedes Jahr dieses Privileg ab.
Mhm.
Ich gehe mal davon aus, es gibt irgendwelche Kontakte zur
Hinterzimmerdeals.
Ja, könnte man meinen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
Ja.
Finde ich ein bisschen schade. Ich würde mir eher wünschen, dass die da fairer zu Werk gehen und dass vielleicht auch mal hier und da ein anderer Verein davon profitieren könnte.
Und man dann mal
wieder so ein bisschen rotiert. Sei es drum. Mein Gefühl war nach dem Spiel eigentlich recht neutral. Also ich habe mir gedacht, okay, wird eine klare Nummer. Ich fand gut, wie gut der Ball schon gerollt ist tatsächlich. Man merkte auch, viele junge Spieler aus der Akademie waren dabei.
Ja.
In der Endverteidigung hat es beispielsweise der Joshua Siewert gestartet. Finde ich übrigens einen sehr guten Jungen.
Mhm.
Ich kenne ihn noch aus der damaligen U16 und U17 und U19. Der hat eine echt brutale Ruhe am Ball. Hat gestartet mit einem Tomjak und mit einem Hugoné in der Endverteidigung.
Ja.
Und da ist mir persönlich nicht so wirklich aufgefallen, dass der erst 17 Jahre alt ist. Hat einen guten Eindruck gemacht,
ja,
auch im Spiel gegen Ramling. Kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Nee, im Grunde gutes Ergebnis, 6:1, kann man so mitnehmen als erstes Spiel, finde ich in Ordnung.
Okay. Und heute am Tage der Aufnahme, also wir nehmen hier heute am Samstag kurz nach Abpfiff des Spiels gegen Ramling Elershausen auf. 96 hat heute 7:0 gewonnen im neuen Gewand. Darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Wir haben gestartet mit Weinkauf als Kapitän. Stand ihm, muss ich sagen.
Stand ihm, und ich meine auch gehört zu haben, dass er das STT ihm die Binde übergeben hat.
Ah, okay, also,
oder ich sag mal, freigestellt hat für das Spiel. Habe ich gerade tatsächlich nicht erwähnt, aber ist natürlich auch ein Thema, worüber wir nochmal sprechen müssen.
Heute definitiv.
Gegen Pattinson hat STT die Binde gehabt, ne?
Ja.
Was gibt dir das für ein Gefühl?
Ja, also ich glaube, dass es steht ja bei uns die ganze Zeit in den Notizen, dass wir nochmal die Kapitänsfrage und ja allgemein auch so über den Mannschaftsrat sprechen müssen, wen wir glauben, wer da drin sein müsste oder könnte und dann auch, wer die Kapitänsbinde auf dem Platz trägt. Wenn STT sie bekommt, muss ja am Ende irgendwie auch ein Stammspieler sein. Da bringt nichts, wenn du jemanden hast, der ständig rotiert. STT ist halt der streit was aus, ne?
Auf jeden Fall.
Also wenn der die Binde trägt, genau wie ein Weinkauf, der hat schon Aura.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass, ich sag mal, das Signal, was da kam im ersten Testspiel, ist, glaube ich, geht schon in die Richtung, dass STT nächstes Jahr unser Capitano wird.
Ja, geil.
Finde ich mega. Hatten wir, glaube ich, auch Ende der Saison, wo das mit Leopold immer heißer wurde, haben wir darüber, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Und wenn ich mich recht entsinne, waren wir in dem Kreis ganz klar für STT damals schon.
Ja.
Gita, ja, ist kein unangefochtener Stammspieler.
Eben.
Das wird schwierig, auch wenn ich den auf jeden Fall im Mannschaftsrat sehe. Aber STT als Kapitän mit der Mentalität auf dem Platz würde mich schon mal sehr befriedigen.
Und würdest du ihn als Captain lieber auf der 10 oder auf der 6 sehen?
Oh, gute Frage. Ich würde sagen auf der 10, weil auf der 6 sehe ich wen anders aktuell.
Okay, sehr gut. Genau, mit Weinkauf gestartet im Torwartdress, im neuen Torwartdress mit der Kapitänsbinde. Davor haben gestartet Sivat, Tomjak, Hugoné, Kokolo, Rogo, Tordason, Matsuda und vorne, wie soll es anders sein, Micho Mango, Alberg und Hobrecht. In der ersten Halbzeit sind wir nach 6 Minuten durch ein Tor von Rogo in Führung gegangen, fand ich sehr geil. Wird ja auch immer hier und da gemunkelt, dass er eventuell Startelf-Potenzial in der kommenden Saison vielleicht haben könnte. Dann ebenfalls in der ersten Hälfte STT Tordason mit dem 0:2 und dem 0:3, 5 Minuten später in der 30. Minute. Gut, das ist eine Ansage, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also die zwei Testspiele stehen ihm, glaube ich, schon mal ganz gut.
Definitiv. Kommt gut rein ins Jahr.
Ja, total.
Oder in die Saison.
Ja, mega. Dann haben wir in der zweiten Hälfte mit Schwanke im Tor gestartet. Davor Allgeier, Reinhold, Ita. Ich versuche immer aus diesen Ausstellungen, dafür ist es, glaube ich, zu früh zu lesen, wer da hinten die Dreierkette bildet in der Verteidigung, wird sich jetzt wahrscheinlich noch herauskristallisieren über die nächsten Wochen. Mango hat tatsächlich durchgespielt, also bis zur 62. Minute, aber er hat auch in der zweiten Halbzeit gestartet. Davor Engelbreth, Vogel, Neubauer, Gindorf, Schellmann und Bengada. Und in der zweiten Halbzeit sollten dann auch direkt die Gindorf-Festspiele beginnen. Und in der 57. Minute schoss Lars Gindorf das 0:4. Taijan Kurt nach Verletzung wieder auf dem Platz. Sehr geil, glaube ich, auch für ihn. Hier direkt das Tor gemacht.
Ja, gönne ich ihm extrem.
Ja, mega. In der 70. Minute und auch in der 70. Minute, steht hier nicht, aber habe ich in Erinnerung, hast du den Freistoß von Gindorf gesehen?
Nein.
Boah,
Alter. Den Gelatte?
Der hat den, das kannst du nicht, also übelstes Brett und genau ans Lattenkreuz gezimmert. Richtig geil. Und da dachte ich schon so, ob der jetzt noch ein Tor schießt oder nicht, aber der macht schon gut Eigenwerbung, muss man sagen. Ne?
Ja, ich fand auch die Kombination Gindorf-Kellmann vorne.
Voll geil.
Boah, die haben echt gut harmoniert. Ne? Ja. Die haben sie immer so abkippen lassen auf die Flügel, haben Räume geschaffen für den Mitspieler. Das war schon wild.
Ja, mega. In der 77. macht Gindorf dann seine zweite Bude und in der 88. das 0:7, seine dritte Bude. Kein lupenreiner Hattrick, aber ein Hattrick. Würde ich mich irgendwie so an dem Fazit des ersten Spiels anschließen. Man kann da jetzt noch nicht so viel draus lesen. Aber so kleine Zeichen sind natürlich wahrzunehmen. Weinkauf mit der Kapitänsbinde, dann mal STT mit der Kapitänsbinde, jetzt natürlich Gindorf gespielt in der zweiten Halbzeit und muss man sagen, der hat jetzt 3 Buden gemacht. Das Eis wird dünner für Tietz.
Es ist so.
Der Druck wird nicht weniger.
Es passt einfach so Arsch auf einmal.
Ja.
Beim Spiel im Pattinson, da war Gindorf ja nicht mal im Kader.
Ja.
Da gab es ja schon direkt wieder, kennst ja die, ich sag mal, die Hannoveraner, ja. Das Hannoveraner Umfeld.
Da war er offiziell
krank, angeschlagen, ja. Wie man es mag. Aber ja gut, die Leute mit dem Aluhut, die haben natürlich schon gesagt, der ist nicht krank.
Nee, freigestellt.
Der ist freigestellt, der führt Gespräche
ja.
Mit Bielefeld oder ja. Wie auch immer. Heute war er im Kader und dann haut er erstmal 3 Tore ins Netz.
Ja, Mann.
Also das ist natürlich, also wie du schon sagst, das macht das Tietz nicht einfacher.
Nee.
Ich bin gespannt, wie die Situation sich über die nächsten Wochen jetzt streckt.
Ich auch. Und ich bin der großen Hoffnung, dass, man muss ja sagen, unser Don Pablo, Martin Kind, hat es ja unter der Woche auch angesprochen, dass Herr Tietz sich dran gewöhnen muss, dass hier mehrere Leute bei Entscheidungen mitwirken, so ungefähr. Ich glaube, so war der O-Ton, oder? Also, dass er nicht der Einzige ist, der hier irgendwie Entscheidungen treffen kann. Und das ging ja auch schon so in die Richtung. Und jetzt hat Lars natürlich nachgelegt. Und ich hoffe, dass so da die nicht zu viel Dickköpfigkeit im Spiel ist. Weißt du, also zu viel Stolz.
Ja, gekränkte Ehre.
Dass Tietz denkt, nee, ich muss hier bei meinem Faden bleiben. Ich habe das gesagt, ich würde jetzt irgendwie Schwäche zeigen, wenn ich nicht durchziehe.
Ah, das Eis ist richtig dünn. Ne? Du weißt selber, wie schnell das mal geht, wenn du gewisse Dinge nicht so siehst und du von rechts und links Leute die quasi auf den Schreibtisch gucken, macht das irgendwo indirekt auch was mit dir, dann entwickelt sich schnell vielleicht auch so eine Antisympathie gegenüber einem Spieler, muss man aufpassen.
Ja, vor allem auch für den Spieler.
Korrekt, für den Spieler ist es natürlich auch nicht schön, zumal damals ja auch Gespräche geführt worden sind, wo er sich dann natürlich für die Leihe entschieden hat. Ja. Da weiß man auch nicht, wie die Gespräche damals gelaufen sind. Vielleicht liegen die irgendwo auch noch so ein bisschen im Magen. Mhm. Echt nicht so eine geile Situation.
Nee.
Ich hoffe einfach, dass irgendwann so eine Situation entsteht, die für so einen Knotenlöser sorgt, dass der Vater und der Sohn vielleicht wieder zueinander finden und das Thema endlich vom Tisch ist.
Ich habe den Zauberer habe ich im Café getroffen und dachte so, ja komm hier, wir strahlen ja auch viel Expertise aus, habe ich ihn gefragt, hier, wie sieht's aus mit nächstem Jahr? Ah, mal schauen, hat er gesagt. Also ich bin kein guter Reporter, konnte ihm noch nicht mehr entlocken als ein, ja mal schauen. Genau, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ah, die Personalie Gindorf als auch unsere Torwart-Personalie ist schon, aber Gindorf noch heißer.
Ja, auf jeden Fall.
Dann kommen wir mal zum Spielplan. Unter der Woche kam der Spielplan raus. Wollte ich mit dir und euch da draußen einmal drüber sprechen. Wie ist so deine erste Einschätzung, ne? Also dahingehend, dass wir ja auch mit Wolfsburg relativ früh am zweiten Spieltag schon ein Brett haben und so. Findest du das gut? Findest du das eher scheiße? Wie ist deine Einschätzung dazu?
Ja, also in dem tristen Alltag aktuell als 96-Fan, weil wenig rund um Neuverpflichtungen kam.
Was war für uns ungewohnt ist.
Ja, was für uns echt ungewohnt ist, gerade nach letztem Jahr. Nee, aber was feststand war, die Terminierung des DFBs. Da wussten wir alle, der Spielplan wird kommen.
Genau.
Wir waren alle sehr gespannt, wer das Topspiel bekommt, also das Eröffnungsspiel. Und wir waren natürlich auch gespannt, wie unser Startprogramm aussehen wird. Letzten Endes starten wir mit einem Auswärtsspiel. Haben sich viele schon gedacht. Aufgrund vom Maschsee-Fest war abzusehen, dass 96 den Wunsch geäußert hat, mit einem Auswärtsspiel zu starten. Dem wurde nachgekommen und wir starten auswärts in Cottbus. Wie soll es anders sein? Leichte Flashbacks habe ich.
Aber schon geil.
Ja, trotzdem musste ich direkt ans Pokalspiel denken. Ist jetzt ja auch noch nicht so lange her. Okay. Mit dem Aufsteiger Cottbus. Ah, ich weiß nicht. Also ja, ist geil, definitiv. Auch aus Fanbrille. Hab aber ein bisschen Muffe, muss ich sagen. Die brodeln, glaube ich, extrem. Die sind richtig heiß auf die Rückkehr in die zweite Liga. Haben mit Leo Bittencourt einen ehemaligen Jugendspieler, der dort die ersten Schritte gegangen ist, haben sie zurückverpflichtet von Bremen. Ich glaube, da ist die Euphorie extrem hoch. Und wenn die mit einem Heimspiel starten, ich glaube, das wird ein richtig ekliges Spiel. Gut, spielerisch brauchen wir nicht drüber sprechen, haben wir natürlich die Qualitäten, aber ich denke mal, da entscheidet der Kampf. Erstes Heimspiel, ebenfalls ein Brett.
Boah, Alter.
Starten gegen Wolfsburg. Mit einem Kaderwert von aktuell 190 Millionen aufwärts.
Und wir 25 gerade?
Nee, 27. Ja gut, da wird natürlich noch einiges passieren.
Ja, na klar, aber
wenn man so auf die aktuelle Situation blickt, ist schon leichte Wettbewerbsverzerrung im Spiel.
Ja.
Am Wochenende 14.8. bis 16.8. starten wir im Niedersachsenstadion mit 9 Sitzschalen.
Oh ja.
In die Saison gegen Wolfsburg, unserem Nachbarn, Nähe VW-Werk. Direkt volle Hütte, auch irgendwo, ich sag mal, richtungsweisend kann man schlecht sagen, aber das ist halt schon, ich glaube, ein Maßstab, okay, wo könnte es hingehen, ne? Ich habe aber, glaube ich, bei uns in der Gruppe schon gesagt, dass ich recht happy bin, dass wir früh gegen Wolfsburg spielen. Wir spielen schon ein Jahr unter Tietz. Der Kader ist relativ kompakt zusammengeblieben. Wir haben jetzt keine großen Rotationen. Das System ist eingeimpft. Die Wolfsburger werden mit einem komplett neuen Kader antreten, mit neuem System. Und wenn wir recht früh auf Wolfsburg treffen, habe ich ein bisschen Hoffnung, dass die Jungs aus der Autostadt noch nicht so eingespielt sind, um gegen uns zu bestehen. Und ich sag dir, wenn wir im Heimspiel gegen Wolfsburg die zurückschießen in die Autostadt und 3 Punkte in Hannover bleiben, ich glaube, dann könnte es sein, dass die erste Euphorie-Blase platzt.
Ich bin mega.
Könnte halt ein richtiger Schub sein für den Ligastart, ne?
Total. Also jetzt mit dem, muss man ja sagen, ne, WM aus und so ein bisschen down. Jetzt tut sich gerade bei uns noch nicht so viel auf dem Transfermarkt. Wir sind natürlich nach der letzten Saison auch ein bisschen verwöhnt. Nach der Markus Mann Masterclass, wo es irgendwie täglich dazu kam, dass neue Spieler verpflichtet wurden. Aber wie du schon sagst, so ein Heimspiel gegen Wolfsburg im August, Mitte August.
Ja. Ja, dann geht's weiter auswärts in Darmstadt, zu Hause gegen Karlsruhe.
Zwischendurch haben wir noch kurz Pokal, genau.
Stimmt, dann kommt Pokal, dann auswärts in Darmstadt, zu Hause gegen Karlsruhe und auswärts in Nürnberg. Mhm. Wir blicken jetzt mal auf die ersten 5 Spiele. Bist du d'accord damit?
Ich bin d'accord damit und ich bin eigentlich auch positiv gestimmt.
Ja, boah, es kribbelt schon wieder. Ja. Ist geil. Was ebenfalls geil ist, ist der Oktober in diesem Jahr und der März im nächsten Jahr.
Der Oktober ist krass, ne?
Ja. Und zwar ist das jeweils ein Block von 4 Spielen, der es in sich hat, um das mal relativ diplomatisch versuchen auszudrücken. Ja. Und zwar starten wir Anfang Oktober mit einem Auswärtsspiel in Magdeburg. Dann empfangen wir zu Hause St. Pauli, müssen dann nach Peine-Ost zum Derby und dann on top kommt nochmal Dresden.
Weißt du, was geil ist? Du hast gleich wieder das Wort, aber dass wir danach gegen Heidenheim und Fürth spielen, als dachte sich die DFL, die jetzt ja Bundesliga heißt, wusstest du das?
Das habe ich mitbekommen.
Genau, dass sich die DFL sich gedacht hat, ey, die haben da echt assige Spiele.
Da werden wir auf jeden Fall überhitzen und dann
lass die Jungs mal ein bisschen
zwei lockere Spiele zum Runterkommen. Genau. Nee, auf jeden Fall. Also wir haben das fällt komischerweise auch alles in den Oktober und in der Rückrunde alles in den März. Also da kann sich jeder schon mal hinter die Ohren schreiben, kein Urlaub buchen in der Zeit.
Aber es wird geil, weil schön in so einem regnerischen, dunklen Oktober, schön so 4 Bretterspiele.
Ja. Kann gut werden, wird gut.
Ja,
ebenfalls erwähnenswert das letzte Spiel. Dadurch, dass wir auswärts starten, haben wir in der Rückrunde den 34. Spieltag ein Heimspiel. Und es sind unsere Freunde aus Bielefeld. Was hast du denn dazu?
Kann Fluch oder Segen sein, ne? Kann natürlich bedeuten, dass wir da aufsteigen, kann aber auch im Umkehrschluss bedeuten, dass Bielefeld, je nachdem wie die sportlich so darstellen, dass das ein für beide ein richtungsweisendes Spiel wird und dass eine Freundschaft dann vielleicht nicht so einen schönen, versöhnlichen Abend nimmt, wie sie nehmen sollte. Deswegen, ja, es ist immer.
Ja, also ich hoffe mal, dass wir nicht beide in das Spiel gehen, wo es für beide um was geht. Ich hoffe, dass entweder für uns um was geht oder für Bielefeld um was geht, dass man da halt einen gescheiten Deal hinbekommt. Ja. Aber woran ich tatsächlich als allererstes denken musste, stell dir mal vor, wir spielen um den Aufstieg, ähnlich wie jetzt das letzte Heimspiel gegen Nürnberg. Und dann kommen die Bielefelder nach Hannover mit, ich glaube, 4 oder 5 Ex-Hannoveranern, wo man ja auch sagt,
ach du Scheiße, stimmt.
Habe ich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob da die Jungs sagen, oh gut, mach jetzt mal Halbgas.
Auf gar keinen Fall.
Nee, die werden
Profifußballer nicht. Und vor allem wollen 100, die sich ja immer
120% dann geben. Mal gucken. Aber ich bin eigentlich im Großen und Ganzen bin ich ganz d'accord mit dem Spielplan. Ich finde, hätte schlimmer sein können.
Total. Vielen, vielen Dank für den kleinen Abriss. Ich bin schon heiß, muss ich sagen.
Ja, mega.
Also ich freue mich. Dauerkarten, geben wir euch ein kleines Update, wie versprochen. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, den Guess, ich weiß gar nicht, was Henne gesagt hatte, wie viele es werden könnten. Wir hatten letzte Woche ja schon einen kleinen Rekord und haben Stand letzten Sonntag, war die Wandlungsphase vorbei und hatten den Rekord von 17.500 verlängerten bzw. umgewandelten Dauerkarten. Das waren letztes Jahr 15.000.
Ja.
Also mal 2.500 Dauerkarten mehr, die verlängert wurden. Und diesen Mittwoch startete der freie Verkauf für die Dauerkarten. Ich denke mal, da werden ja Weil wir werden ja locker auf 20.000 Dauerkarten kommen.
Ja, ich gehe auch stark von aus. Also in Summe wurden letztes Jahr 19.000 verkauft.
Genau.
Von denen wurden dann 17.500 verlängert.
Ja.
Ich habe extrem viele Leute um mich herum, die sich eine Dauerkarte geholt haben. Ich sage mal in Anführungszeichen als Frischlinge, also ja. Leute, die keine Dauerkarte hatten. Ich habe das Gefühl, auch ich habe auch gehört, dass beim Fanshop am Tag des Starts vom freien Verkauf extrem viel los war. Ich gehe davon aus, wir knacken die 20. Boah. Vielleicht ja. sogar die 22.
Geil. Das wäre natürlich ein geiles Zeichen. Gerade nach dieser auch geilen sportlichen Saison, also vor allem spielerisch, hat Bock gemacht auf mehr, aber auch ein geiles Zeichen, ob dieses ja nicht so schönen Ausgang ist der letzten drei Spiele der letzten Saison für alle ein geiles Zeichen. Ich denke auch mal für die Spieler, die hier neu herkommen.
Natürlich.
Wissen, Alter, die sind hier nicht auf irgendeinem Dorfclub oder, weißt du?
Ja, ich finde, also 20.000 Dauerkarten finde ich schon eine Ansage.
Mega. Richtig, richtig geil. Aber das war nicht das Einzige, was diese Woche die Runde gemacht hat. Wir wurden oft enttäuscht. Die neuen Trikots wurden vorgestellt.
Ja.
Es hat natürlich begonnen mit den Torwart-Trikots. Da war jetzt irgendwie, muss ich sagen, nichts Spektakuläres.
Nee, finde ich aber ganz hübsch.
Ja, sind hübsch.
Ja.
Und dann hat man so ein kleines Teaser-Video in allen Riede gesehen, wie auch so ein Blatt zum Boden sinkt. Und das war so der Teaser. Und da dachten alle so,
Waldschmidt.
Waldschmidt kommt jetzt. Oder es geht irgendwie um ein neues Trikot, aber der Waldschmidt-Take war, glaube ich, schon ein bisschen naheliegender erstmal. Dann wurden aber die neuen Trikots vorgestellt, die der Eilenriede gewidmet und an die Eilenriede angelegt waren. Mhm. Wie war dein erster Eindruck und wie fandest du sie jetzt mit ein paar Tage drüber schlafen und jetzt auch mal bei den Testspielen sehen?
Ja, also ich habe mir schon gedacht, dass die Trikots kommen werden vor dem ersten Testspiel. Das ist ja, ich sag mal, der Tradition geschuldet. Ja. Hannover macht es ja immer spannend. Aber zum ersten Testspiel bei irgendeinem Dorfverein spielen wir, ich glaube, zu 90% immer in den neuen Auswärtstrikots. So geschah es auch dieses Jahr. Was genau da jetzt die Verbindung zu Eilenriede aufzeigen soll, wurde mir nicht so klar. Also keine Ahnung, weil da grüne Streifen sind, ist es an die Eilenriede angelehnt. Keine Ahnung, hätten sie sich auch sparen können, meiner Meinung nach.
Ja, aber die Story.
Ja, klar, lässt sich vielleicht besser vermarkten, ich weiß es nicht. Also erster Eindruck war, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Mhm. Das war wirklich mein erster Eindruck.
Hast du geschrieben, dass es so ein bisschen aussieht wie ein E-Sports-Trikot? Oder irgendwer hat das von uns, glaube ich, geschrieben. Oder wir hatten es geschickt bekommen von einem Hörer, der geschrieben hat, es gibt mir so ein bisschen E-Sport-Trikot-Vibes.
Ja, also es hat mich im ersten Augenblick hat es mich überhaupt nicht abgeholt. Ich dachte mir, na super, ich habe ja immer Hoffnung, dass wir so ein bisschen den Retro-Touch reinholen.
Ja.
Ist da verloren gegangen, alles gut. Ich finde es aber getragen dann doch besser als in der Vorstellung. Also es geht.
Ja.
Es ist jetzt kein Trikot, was ich mir holen würde. Aber ja, gibt auch schlimmere.
Ja, also ich war anfangs auch skeptisch und bin jetzt aber sogar noch ein bisschen positiver als du gestimmt. Also es ist jetzt kein unglaubliches Brett, aber ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden damit, wenn ich mich so an die Enttäuschung der Vergangenheit erinnere. Und ich muss sagen, auf den Fotos und Bildern der Testspiele jetzt sehen sie auch echt geil aus. Ja, ich bin gespannt, wie die Heimtrikots aussehen.
Ja, ich hoffe, dass noch ein Bänger kommt. Mhm. Ich wünsche mir auch ein Bänger als Heimtrikot und nicht als Ausweichtrikot.
Ja, wir sind gespannt. Ich habe extra geguckt, wie man den ausspricht. Taijan Echibashe. Genau, du darfst gerne nur Ti sagen oder Taijan, damit du...
Ja, Taijan ist schwierig, weil wir haben auch einen Taijan.
Ja, ich weiß, dann musst du Echi sagen.
Echi, ja, das wäre tatsächlich meine Frage an dich gewesen, wie man den Namen ausspricht.
Echibashe, ich habe extra geguckt, weil ich...
Echibasi oder Echibashi?
Echibashe, das ist ein stummes I.
Okay, wow.
Habe ich extra geguckt. Sag Echi.
Echi, okay.
Geiler Spitzname.
Gut, ja, danke fürs Anteasern. Ja. Es gab... endlich mal wieder etwas zu vermelden auf dem Transfermarkt.
Ja.
Und zwar, war das gestern?
Ja,
vorgestern?
Gestern, nee, vorgestern.
Gestern. Keine Ahnung.
Ja. Wenn ihr es hört, ist es ein paar Tage her.
Ja, ist ein paar Tage her. Gab es wieder mal ein kleines Teaser-Video von der 96 Social Media Abteilung. War aufgebaut, ich sag mal, als Chatverlauf.
Ja.
Wo dann die Frage kam, schick mal ein Foto rüber. Und die Antwort war, geht nicht, ich bin bei der Nazio.
Tega,
das hat dann, Also das Handy so glühte, das Handy glühte, jeder hat gemutmaßt, von welchem WM-Teilnehmer, so
96, ne?
Von welchem WM-Teilnehmer wir jetzt Verstärkung bekommen. Hier und da wurde dann auch eine U19 in den Raum geworfen, dass man so ein bisschen versucht, auf dem Boden zu bleiben. Ja, es hat dann, glaube ich, 15, 20 Minuten gebraucht, bis 96 das Rätsel dann aufgelöst hat. Und ja, der Taichan Echi
Basche
wurde vorgestellt, ist ein junger Stürmer, der von Borussia Dortmund kommt, spielt aber bei Borussia Dortmund nicht in der ersten, sondern aktuell hat er noch in der U19 gespielt, kommt zu uns und hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Mhm. Hat auch Ablöse gekostet tatsächlich, 350.000, geht vom Konto von 96 in Richtung Dortmund.
Ja,
ausgebildet wurde Taichan im NLZ von Schalke und dem BVB.
Oha.
Er wechselte im Januar 2024 von Schalke zu Dortmund. Also ich gehe nicht davon aus, dass er geborener Gelsenkirchener ist. Ansonsten hätte seine Familie wahrscheinlich Probleme.
Ja, ja, andersrum aber auch. Ich glaube, Publikumsliebling wäre er in Dortmund eh nicht geworden.
Ich weiß nicht, inwieweit da drauf geschaut wird.
Ob man einem 18-Jährigen das nochmal verzeiht.
Ja, schwierig.
Ja, schwierig.
In dem Jahr, wo er nach Dortmund gewechselt ist, kam im Winter dazu, wurde er dann noch mit Dortmund U17 Deutscher Meister. Seit der U15 durchlief Taichan auch sämtliche U-Nationalmannschaften von Deutschland. Und aktuell spielt er auch in Wales bei der Europameisterschaft mit. Hat nicht so viele Einsätze bekommen, immer nur Kurzeinsätze, aber wenn du dir den Kader anguckst von der U19, Onyeka spielt da, ja. Engels spielt da, also das sind schon einige Spieler, die schon Fuß gefasst haben bei den...
Aber auch so Leute, die viele noch nicht auf dem Schirm haben.
Also, ein paar sind auch da, die so noch nicht in Erscheinung getreten sind.
Ja,
In Dortmund fehlte ihnen es wahrscheinlich dann echt an der Perspektive.
Ja.
Kann man irgendwo auch verstehen. Er ist einer der Nachwuchsspieler im NLZ von Dortmund gewesen. Viele haben echt gesagt, boah, das tut weh, dass der abhaut. Aber wenn du so auf die Neuner-Position von Dortmund blickst, ist natürlich schon schwierig. Ne? In Dortmund sind auch, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber die beiden Italiener, die sind jetzt, glaube ich, von der Jugend hochgerutscht. Dass da zeitnah jetzt auch noch ein Dritter mit reinrutscht, ist schon eher unrealistisch gewesen. Er wäre in die Saison 26/27 bei der U23 eingeplant gewesen und das würde ihm schlichtweg nicht gereicht haben.
Ja.
Deswegen der Schritt jetzt für ihn nach Hannover, den er sich hoffentlich auch gut überlegt hat. Er hat in 29 Spielen letztes Jahr 19 Tore und 5 Vorlagen gemacht,
geil.
Wettbewerbsübergreifend. Betone ich, weil er hat mit der U21, also es gibt einen Wettbewerb, kannte ich so auch nicht, den Premier League International Cup.
Hast du
davon schon mal gehört?
Nee, ich hatte es über ihn dann gelesen. Ich hatte es
Also ich kenne, was mir immer so im Kopf schwirrt, ist die Youth League. Die Youth League, die ist von der UEFA ein Wettbewerb, ich sag mal parallel zur Champions League, um für den Nachwuchs irgendwie einen internationalen Wettbewerb zu schaffen.
Auf Vereinsebene.
Auf Vereinsebene, wo dann halt alle Meister plus, ich glaube, die U19-Mannschaften von den Champions League-Teilnehmern ein Turnier spielen. Ist aber nur U19. So, und der Premier League International Cup ist von der Premier League ein Wettbewerb, wo einige Premier League U21-Mannschaften ergänzt durch ein paar, europäische Clubs, die dazu reingeholt werden. Und Dortmund war mit dabei. Und Dortmund hat tatsächlich den Premier League International Cup, haben sie gewonnen.
Echt?
Ja. Und der Taichan, der hat im Entscheidungsspiel, im Finale gegen Real Madrid, das entscheidende 1-0 geschossen.
Echt?
Ja. Das Spiel ist tatsächlich auch viral gegangen.
Das war aber nicht das Spiel, wo er dieses Fallrückzieher-Tor gemacht hat.
Nein.
Weil das war
so eine Direktabnahme mit links, glaube ich. Ja. Auch eine schöne Bude. Aber nach Schlusspfiff gab es eine Rudelbildung. Und dieses Video war auch noch irgendwo tief hinten in meinem Hirn drin, aber ich wusste nicht, dass das dieser Premier League International Cup war. Auf jeden Fall, Taichan hat das 1-0 geschossen, das 1-0 haben die Dortmunder dann noch über die Zeit gebracht und nach Schlusspfiff, wo die Dortmunder dann anfingen Party zu machen, sind die Madrilenen so richtig abgegangen.
Echt?
Die waren richtig grimmig unterwegs, die haben, glaube ich, einen schlechten Tag gehabt dann. Auf jeden Fall gab es eine krasse Rudelbildung und dieses Video ging bei Insta auch so ein bisschen viral.
Ja.
War tatsächlich das Spiel, wo Taichan seine Jungs zum Cup geschossen hat.
Er ist jetzt, also grundsätzlich, ich freue mich immer über junge Talente, ich finde das geil.
Auf jeden Fall.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe immer ein bisschen die Sorge, dass darf, oder es ist zwangsläufig so, dass davon ein, zwei auf der Strecke bleiben. Und desto mehr Spieler kommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf der Strecke bleibt. Aber man wünscht es dann doch irgendwie jedem, dass es klappt. Und ja, es ist immer so, die kommen in diesem großen Ziel hierher und in vielen Gesprächen wird ihnen hier was, ne, wird ihnen irgendwie eine Aussicht gegeben.
Ja, ich denke mal schon, dass die Chancen höher sind.
Für ihn.
Wenn er als Externer hier reinkommt, ich sag mal auch als großes Talent, er spielt in der deutschen U19-Nationalmannschaft. Ja. Das hat Noel Aseko, glaube ich, zum Beginn, wo er zu uns kam, halt auch gespielt. Aber da merkst du schon, welche Qualität er scheinbar mitbringt. Ich denke mal schon, dass der nicht hierher kommt, um dann irgendwie zu den Amas abgegeben zu werden. Der wird Teil des Kaders sein. Ja. Mein erstes Bauchgefühl war, also ich war, als die Meldung reinkam, ohne mich mit ihm beschäftigt zu haben, dachte ich mir nur so, Alter, wollen die mich verarschen? Warum holen die jetzt einen 19-Jährigen? Weil ich persönlich immer den Anspruch habe, du hast eigene junge Spieler in
das
der Akademie.
Das meine ich damit, genau.
Ein Vogel hat einen Profivertrag unterschrieben, ein Hobrecht hat einen Profivertrag unterschrieben und jetzt holst du einen 19-Jährigen.
Ja.
Ich war übelst abgefuckt, bis ich mich dann angefangen habe, mit ihm zu beschäftigen. Dann dachte ich mir nur, okay, krass, dass der zu uns kommt. War dann irgendwo doch, ja, irgendwo dann doch das Positive, was ich dann gesehen habe. Ich weiß aber nicht, ja, welche Position er einnehmen wird. Ist er Stürmer Nummer 2? Ist er Stürmer Nummer 3? Schafft er es überhaupt, sich auf dem Niveau festzuspielen im Kader? Ja, was ich noch mitgebracht habe, was wir jetzt vielleicht gut hier mit reinbringen können, und zwar im Testspiel gegen Pattensen kam unser Geschäftsführer Sport kurzzeitig als Co-Kommentator ins Mikro und hat so ein bisschen Kommentare abgegeben.
Genau, da geht es nämlich um die Stürmerbesetzung.
Korrekt.
Um das einmal
in der Presse und viel im Internet hat man auch gelesen, dass Bolt kommentiert hat, dass ihm irgendwo vorne die Torgefahr fehlt. Und es wirkte so, als ob er da indirekt mit sagen möchte, dass er nachlegen möchte. Mhm. Ich habe jetzt mal diesen Ausschnitt mitgebracht, wo der Herr Bolt genau über dieses Thema mit Hecki spricht. Und ich würde das jetzt einfach mal abspielen und dann fangen wir an, darüber zu sprechen, wie wir es interpretieren.
Wir hören rein.
Jonas Bolt ist bei uns, unser Geschäftsführer. Jonas, wie hat dir das gefallen, was du bisher hier so gesehen hast? Sowohl auf Platz als auch daneben, würde ich mal fragen.
Also der erste Song in der Halbzeit, der hat das ganz gut beschrieben. Mr. Brightside von den Killers. Also das Brightside, die Art und Weise, glaube ich, finde ich auch für ein Testspiel sehr, sehr bemerkenswert, wie gut die Kugel schon läuft, jetzt auch nach einer harten Trainingswoche. Aber das Wort Killer vorne in der Box, das können wir noch nicht so ganz auf uns runterbrechen. Da ist definitiv Nachholbedarf.
Emma, das musst du erstmal verdauen. Ich gehe davon aus, dass viele Hörer diese Sequenz auch gar nicht kennen.
Ja.
Ich glaube, viele hören das Testspiel nicht und sowas wird dann natürlich. Deswegen hab's gehört und dachte mir nur so, das muss ich mitnehmen, das muss hier mit rein. Da kann man natürlich jetzt krass ausholen, ne? Wie deutest du diese Aussagen? Die Frage ist, bezog er es auf die erste Halbzeit? Hatte quasi die erste Halbzeit Revue passieren lassen und da war ein Benji ja beispielsweise auch noch nicht im Spiel, der kam erst in der zweiten. Oder hat er es verallgemeinert? Also man muss dazu sagen, das Spiel gegen Pattensen war Mittwoch. So, nach dem Spiel haben wir dann Taijan Echubashe, richtig ausgesprochen?
Echubashe, ja.
Echubashe. Echi, genau, haben wir Echi verpflichtet. Jetzt ist die Frage, also...
Ja, und Gindorf war wieder fit.
Und Gindorf war wieder fit, aber für mich, wenn er das wirklich mit diesem, da müssen wir nachlegen, wenn er wirklich damit dann meint, da müssen wir noch Verstärkung holen für den Sturm und dann holst du einen 19-Jährigen von Dortmund,
ja,
das kann für mich nicht die Verstärkung
das
sein.
Das kann nicht gemeint sein, sagst du, wenn er sich auf Spieler bezogen hat, ja, voll. So.
Aber dennoch, wir haben jetzt mit Echi... wir haben jetzt mit ihm einen Stürmer dazu bekommen, würde ich jetzt erstmal als Nummer 3.
Voll.
Da wirst du jetzt keinen vierten holen. So, bedeutet, wenn jetzt wirklich noch nachgelegt werden sollte, muss meiner Meinung nach
mindestens
einer gehen.
Ja.
Ich hoffe, dass sich die Aussagen von ihm nur auf Spielerische der ersten Halbzeit bezog und er mit Nachlegen meinte, dass Benji gleich reinkommt und nochmal zwei Buden reinknallt in der 90.
Das hoffen wir, ja.
Das hoffen wir alle. Ja, aber man kann natürlich, war klar, dass die Presse da natürlich aufspringt und sagt, boah, habt ihr gehört, was er gesagt hat?
Ja, er hat.
Die holen noch wen.
Ich glaube, sehr viel wird uns klar, wenn endlich Klarheit um diese Gindorf-Entscheidung steht, dann wird uns viel klar und vielleicht wird uns dann auch klar, was er damit gemeint haben könnte. Aber Alter, gut
zugehört, ne?
Gut zugehört, gut analysiert, gut aufgepasst. Ja, wir geben euch jetzt nochmal zwei kleine Updates durch. Drei kleine Updates. Und zwar beginne ich mal mit Matteo Raab. Letzte Woche, brühwarm, bevor wir die Folge aufgenommen haben, kam ein Update. Es wird, der Poker oder Transfer um ihn wird heiß. Ja. Heute auch wieder.
Ja.
So, es wird irgendwie jedes Mal wieder heiß. Also Verhandlungen zwischen Matteo Raab mit Union und 96 befinden sich nach wie vor auf der Zielgeraden, die aber noch nicht so richtig klar ist, ob man da die Ausfahrt nimmt oder ins Ziel fährt. Für ihn ist ja klar, er wird zweiter Torwart bei Union. Er fühlt sich laut eigenen Aussagen, dass das der Verein so sagt, sehr wohl bei Union und auch in Berlin. Und dadurch, dass dieser Wechseldruck dort nicht so hoch ist, glaube ich, hat 96 keine sehr gute Verhandlungsoption. Der hat einen Marktwert von 600.000, aber ich glaube, wir haben da nicht viel Verhandlungsspielraum, dass wir den deutlich günstiger
kriegen. Das ist so eine Situation, du musst immer bedenken, wenn ein zweiter Torwart d'accord ist mit der Rolle, dann hat der Verein natürlich auch nicht so den Druck, jetzt eine Lösung zu finden. Die brauchen einen guten zweiten Torwart, die haben mit ihm einen guten zweiten Torwart.
Ja.
Wenn er jetzt auf Union zugehen würde und würde sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr, seh zu, dann würde der Druck natürlich auch nochmal so ein bisschen verstärkt werden. Ne?
Ja.
Dadurch, dass er d'accord ist mit der Situation, macht das natürlich die Verhandlung aus 96 Sicht nicht einfacher.
Gebe ich dir recht, das Aber ist für mich, dass Union ihn damals mit der Perspektive geholt hat, als ersten Torwart einzusetzen und deswegen wird er, glaube ich, ein ordentliches Gehalt bekommen.
Auf jeden Fall.
Der wird kein zweites Torhütergehalt bekommen. Nee. Ich glaube, denen geht es eher darum, dass sie den vielleicht gern von der Payroll hätten und dann einen jüngeren zweiten Torwart holen würden, den sie
ja, guter Call.
Besser finanzieren könnten. Wie gesagt, mein Take dazu, dass ich glaube, dass 96 da keinen guten Verhandlungsspielraum hat, in dem Sinne, dass sie sagen können, für 350 nehmen wir den. Ich glaube, das wird schon irgendwo bei 600 einpendeln und das ist natürlich auch nicht wenig für einen Torhüter.
Ich habe gelesen, dass er Vereine ganz geil findet, die eine große Fanbase haben. Das habe ich
auch gelesen. Tradition.
Korrekt. Tradition, ja. Da legt er einen besonderen Wert drauf. Ich glaube, er kam ja vom HSV, ist jetzt zu Union gewechselt. Ja. Und ich sag mal, der Name 96 klingt jetzt für ihn nicht so, als wenn er sagt, nee, will ich nicht. Also er hätte auch schon tendenziell voll Bock auf uns. Aber mit so einer Aussage hat er mich halt direkt. Ne? Ich finde das mehr als sympathisch,
ja,
wenn ein Spieler genau diesen Punkt als Grundlage für Entscheidungen mit berücksichtigt.
Ja.
Finde ich übelst geil.
Übelst.
Ich feiere es jetzt schon.
Ja.
Also meinetwegen kann er kommen.
Ja, total. Ich finde ihn auch einen sympathischen Kerl und da kommen wir später auch nochmal drauf, wenn wir über andere Torhüter-Möglichkeiten sprechen, weil da will ich später noch einen Take zu geben, warum ich ihn geil finde.
Ja, aber grundsätzlich nervt mich dieses Thema um den Torwart schon krass. Also es flammt immer wieder irgendwas auf, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Presse auch keinen Plan hat, was abgeht.
Kommt mir gerade in den Sinn. Weißt du, dass wir 96 mit Stefan Ortega gesprochen haben?
Ja, habe ich gehört.
Ja, und ich habe es nur in einem Einzeiler gelesen, hat aber dankend abgelehnt.
Schade eigentlich. Also den hätte ich sofort genommen.
Ja klar, aber...
Aber den hätten wir halt auch nicht zahlen können.
Nee, genau. Aber man kann ja mal anfragen.
Fragen kann man.
Weil die dachten wegen Bielefeld, dass wir stehen noch in der Schuld. Ne, der denkt, der hat da vielleicht noch irgendwie einen Bezug zu, dass er sagt, ey, wir haben so viele Spieler nach Bielefeld,
ja,
willst du nicht dafür aus England zu uns kommen?
Ja, ich glaube aber nicht. Keine Ahnung, wie sie die Anfrage formuliert haben.
Hallo
Stefan.
Und ein weiteres Update zu Christopher Olivier. Also, auch da nochmal kurz aufzuarbeiten, laut den Medien war er bereits einig mit 96. Und 96 hat ihm, oder beziehungsweise Stuttgart, 700.000 Euro geboten. Jetzt wurde aber publik, dass sich der Brøndby IF mit eingeschaltet hat und die laut Presse sogar in der Pole Position um ihn sein sollen, weil sie ihm viel Spielzeit versprochen haben, die er bei uns, glaube ich, hätte, aber die wurde ihm auch bei Brøndby versprochen. Einziger nennenswerter Haken, woran es scheitern könnte, Stuttgart möchte ihm auf jeden Fall die Chance geben, bei den Profis vorzuspielen.
Ja.
Und das beginnt am 16. Juli.
Ja.
Und eine Woche später beginnt in Dänemark schon die Saison.
Ui.
Das heißt, die stehen natürlich irgendwie unter Druck und wollen sich vorbereiten, wollen Klarheit für diese Position.
Innerhalb von einer Woche wird Stuttgart, glaube ich, nicht sagen,
eben, finde ich auch.
Oder
ey, die haben da irgendwie Leistungstest und so.
Dann also deine Hoffnung ist, dass Brøndby sich anderweitig umguckt, ja?
Ja, pass auf, weil Wolfsburg war ja noch im Zug.
Ja, wo nicht?
Genau, wo nicht. Aber aus dieser Berichterstattung um Brøndby ging für mich hervor, dass er auf jeden Fall Spielzeit braucht. Und Wolfsburg ist auf der rechten Verteidigerposition jetzt mittlerweile mehrfach besetzt. Und ich glaube, da geht der unnötig ein Risiko ein, in Wettbewerb zu treten, den er eventuell nicht gewinnen könnte.
Ja.
Und deswegen glaube ich, haben wir noch gute Chancen, wenn Stuttgart sich mit 700.000 Euro zufrieden gibt.
Ich glaube nicht, dass es 700.000 wären. Ich glaube, es wird mehr. Aber ich gehe davon aus, dass 96 bereit ist, auch, ich sag mal, eine knappe Mülle zu zahlen.
Ja. Also das war wohl das erste Angebot, ja, was sie abgegeben haben. Aber das dazu ist also immer noch im Rennen, auch wenn Brøndby da jetzt angeblich oder immer noch dran war.
Wir müssen auch noch über eine andere Personalie sprechen, die vielleicht, die nicht mehr hier ist, aber vielleicht den einen oder anderen noch interessiert.
Ja, ja.
Und zwar unser Nicolo. Es gibt Neuigkeiten zu Nicolo Tresoldi.
Oh ja.
Und zwar werden jetzt die Gerüchte heißer, dass es eine Einigung gibt. Und zwar gibt es die Einigung nicht wie angenommen oder wie gemunkelt mit Arsenal oder mit Atletico, sondern es gibt eine Einigung mit AS Rom.
Der Roma.
Mit der Roma, korrekt. Nicolo ist wohl soweit durch mit denen. Und AS Rom steckt gerade tief in den Verhandlungen mit Brügge über eine Ablösesumme. So, warum müssen wir darüber sprechen? Zum einen, weil es um Nicolo geht.
Klar.
Nicolo werden wir in den nächsten Jahren weiter gespannt verfolgen. Zum anderen, weil wir eine Weiterverkaufsbeteiligung haben. Die ist bei knappen 10%.
Ja.
Es geht aktuell um 25 bis 30 Millionen.
Geil.
Da springt natürlich ordentlich was für uns ab, was wir dann hoffentlich auch reinvestieren dürfen. Das ist natürlich immer die große Frage. Wo landet das Geld? Auf welchem Konto? Wir hoffen, dass es in dem Konto landet, mit dem wir Transfers tätigen dürfen, was uns hoffentlich da nochmal einen Handlungsspielraum gibt. Also ich freue mich auch für ihn.
Alter, wie
ich
geil
hätte,
ist das?
Ich hätte mich mehr gefreut, wenn er zu Neapel gewechselt ist.
Ja.
Kannst du dir ja wahrscheinlich denken.
Kannst du dir denken.
Aber nee, ich finde es smart, dass
er... Nicolo mit dem Käffchen in Rom.
Oh ja. Und ich finde, das macht auch dem Nachfolger von Herrn Nagelsmann so ein bisschen mehr Druck,
ja,
da schnell eine Entscheidung zu treffen. Mal gucken, ob es Kloppo wird, aber wenn er in Italien spielt, dann wird er natürlich, Alter, auf dem Serviertablett für die italienische Nationalmannschaft auch liegen.
Eigentlich schon.
Mal gucken, also ich bleib dabei, ich will den in der Nationalmannschaft für Deutschland spielen sehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass er dann doch eher in Richtung Squadra Azzurra denkt.
Wahrscheinlich schon. Und die brauchen Verstärkung.
Ja, aber auch hier mega spannend um Nicolo und wir profitieren natürlich nach wie vor davon, auch wenn es das letzte Mal sein wird, aber trotzdem blicken wir da gespannt drauf, was passiert. Ja,
voll. Geil, vielen, vielen Dank für den kleinen Ausflug. Und bevor getindert wird, will ich kleiner Ausflug nach Berlin machen. Und zwar hat sich die Familie Ünal von Yunus Ünal zu den ganzen Gerüchten und um seinen Abgang von Hertha zu...
Ja, auch Hate-Kommentare, ne?
Viele Hate-Kommentare. Viele haben ihm gesagt, ey, wenn er sich nicht äußert und wenn er hier irgendwie die Entscheidung nicht treffen will, bei uns zu bleiben, wenn er sich nicht zum Berliner Weg bekennt, dann soll er doch gehen. Und da haben sie jetzt mal Stellung zu bezogen. Und für mich war das auch ein kleiner Stich in Richtung Steff Goleitel. Ja. Weil sie gesagt haben, ey, andere Cheftrainer, die haben sich Zeit für Gespräche mit ihm genommen, mit uns genommen, die ganze Familie war da wohl irgendwie beteiligt und haben ihm einen klaren Plan aufgezeigt und das war in Berlin nicht der Fall. Also in Berlin war es wohl so, dass man erst die Unterschrift gefordert hat, bevor man hier irgendwie über einen zukünftigen Plan spricht. Die Familie hat gesagt, dass er sich wohl immer zum Berliner Weg bekannt hat und auch gesagt, er will den mit Berlin gehen, aber er braucht hier als Talent nun mal irgendwie eine Perspektive. Und genau, das hat er nicht gefühlt und laut eigener Aussage war diese Loyalität eher eine Einbahnstraße und deswegen hat er gesagt, ist es Zeit zu wechseln und offensichtlich konnte unser Cheftrainer Titz zusammen mit Bolt und Becker wahrscheinlich den Jungen und die Familie davon überzeugen, dass es hier eine Perspektive gibt. Und wenn ich sowas lese, um Bezug zu nehmen auf diesen Punkt, den ich vorhin gesagt habe, wenn so viele junge Spieler da sind und irgendwer am Ende immer hinten runterfällt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn es auch bei ihm klappt. Und hat sie natürlich auch, wie du schon gesagt hast, gegen Pattinson mit zwei Treffern beteiligt.
Ja, also ja, danke, dass du das Thema auf jeden Fall aufgreifst. Ich finde auch, das bestätigt, glaube ich, nochmal den Plan mit ihm. Ich glaube nicht, dass er jetzt zu uns kommt, um irgendwann... ich sag mal, bei der U23 Spielpraxis
ja, hoffentlich,
zusammen.
Ja.
Ich gehe stark davon aus, dass er, ich sag mal, die Nachfolge von einem Elias Saad oder von einem Noah Weißhaupt antreten wird, rein vom Platz im Kader. Um daraufhin dann punktuell immer Spielzeit für Spielzeit zu sammeln, um sich zu entwickeln, finde ich mega. Also ich finde den Gedankengang, den Ansatz, den Becker und Bolter haben, finde ich echt geil.
Ja, und
dieses Spielchen zwischen erfahrenen Spielern
voll.
Gepaart mit Ergänzungsspielern, die halt jung und entwicklungsfähig sind. Ja. Mega, feier ich.
Voll. Und ich glaube, du machst das ja auch nur, wenn du so viel Vertrauen hast in diese Nachwuchsspieler, dass wenn ein Spieler auf dieser Position, der gesetzte erste Mann ist, sich verletzt, dass du den bringen kannst. Also auf vielen dieser jungen Spieler lastet auch einen Druck, funktionieren zu müssen. Das ist jetzt nicht, also mit einigen ist jetzt nicht der Plan in den nächsten 5 Jahren, sondern einige sollen, glaube ich, jetzt schon relativ kurzfristig Minuten sammeln. Und das ist für die aber geil, weil die sind jetzt alle in so einem Alter, wo du dir hoffst, jetzt in der zweiten Liga irgendwie
auf jeden Fall
Bundesliga Luft schnuppern zu können.
96 hat natürlich jetzt in den letzten Jahren auch einen guten Stempel bekommen, ja, wenn es darum geht, junge Spieler zu entwickeln.
Tresoldi, bestes Aushängeschild.
Tresoldi, Aseko. Ja. Also jedes Jahr haben wir ja einen irgendwie. Also allein, dass wir jetzt in dieser Situation sind, fühlt mich einfach so krass mit Glück, weil da wollte ich schon immer hin. Mhm. Ich habe immer gedacht, warum kriegen das andere hin, aber nicht hier?
Wir haben das Gegenteil davon.
Wir haben immer das Gegenteil. Wir haben irgendwelche 29, 32-Jährigen geholt, die am Ende ihrer Karriere waren.
Ja.
Ich bin echt positiv und ich bin auch der Meinung, dass wir da weitermachen werden. Mhm. Ich hoffe nicht nur, dass die von außerhalb zu uns stoßen, die Schritte gehen, sondern auch unsere eigenen.
Ja.
Geblickt auf ein Taijan Kurt, ein Joshua Siewert. Ich habe da ein gutes Gefühl, ein sehr gutes Gefühl bei.
Und ob du in der nächsten Kategorie und bei einigen Spielern hier ein gutes Gefühl oder ein schlechtes haben wirst, werde ich dich jetzt fragen in unserer Kategorie Transfer-Tinder. Bist du ready?
Ja, bin ready.
Wir beginnen mit der Torhüterposition und hier ist es auch wieder jemand, über den schon gemunkelt wurde. Das ist jetzt kein Wild Guess, sondern über den wurde schon gesprochen. Patrick Beach, Nationaltorhüter von Australien, 22 Jahre jung, ähnelt optisch auffällig neu, muss ich sagen. Ja. Steht hier im Gerücht, eventuell zu uns zu wechseln. Passt laut Presse und Spielveranlagung auch in das TIT-System. Also wäre wohl nur von seiner Veranlagung erstmal ein würdiger Noll-Nachfolger. Wie tinderst du? Okay, jetzt übernehme ich einmal. Ich swipe auch einmal und zwar.
Okay.
Ja, schieß mal los, ey.
Also tendenziell würde ich sagen, ja. Mhm. Ich habe auch viel WM-Spiele geguckt und auch er ist mir aufgefallen, im australischen Kasten, spielt einen guten Ball, ist aber auch auf der Linie stark, hat jetzt auch im letzten Spiel wieder gut welche von der Linie gekratzt. Mhm. Und ich finde es an sich extrem romantisch, so WM-Spieler zu verpflichten.
Okay.
Ich finde, die sind momentan auf dieser Weltbühne unterwegs. Es macht uns groß, wenn wir da irgendwie mal zugreifen würden. Natürlich mit den ganzen Gerüchten, die drumherum noch so zu hören sind, halte ich es für unwahrscheinlich, dass wir ihn holen. Mhm. Aber grundsätzlich hätte ich keinen Einwand gegen ihn.
Ich würde mich dem nicht anschließen, wie eben beim Tindern schon gehört. Ich will Weinkauf nicht wieder einen 22-jährigen Torwart vorsetzen.
Okay, ja.
Das ist mein Take. Ich glaube, das wäre irgendwie ein doofes Zeichen an ihn. Ich weiß, wir müssen irgendwie sportlich denken. Glaube aber für mich einfach, dass Matteo Raab der bessere Torhüter ist. Für mich sind deutsche Torhüter eine Klasse für sich. Da kommt meiner Meinung nach wenig ran. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn das mit Matteo Raab klappt. Wenn alles in die Brüche geht, würde ich meine Entscheidung nochmal überdenken. Aber ob der jetzigen Situation bin ich mit Raab eigentlich noch positiv und würde deswegen gerne auf Patrick Beach verzichten.
Okay.
So, jetzt kommen wir zu einem Sechser, der aus der Community genannt wurde. Mirza Katovic. Mirza Katovic ist 19 Jahre jung, 2007er Jahrgang, 1,90 groß, mittlerweile schon ein Marktwert von 4 Millionen. Kann sein, dass derjenige, der uns den geschickt hat, vor der Transfermarkterhöhung vielleicht uns den mitgeteilt hat, weil 4 Millionen für einen 19-Jährigen ist natürlich schon eine Ansage.
Heftiges Brett, ja.
Genau, spielt für die U19 bei Stuttgart seit 22, hat da gelernt, hat seinen Profivertrag. Und wie entscheidest du dich bei Mirza Katovic? Alter, du hast ja jetzt ein richtig lockeres Portemonnaie.
Ich hab Bock. Ich will langsam Transfers haben.
Okay, geil. Bei mir ist es.
Schieß okay, mal los. Ja, auch hier wieder eine ähnliche Argumentation meinerseits. Ist ein Brett, was ich sofort nehmen würde, wenn wir ihn verpflichten. Nicht falsch verstehen. Also ich meine auch von dem mal gehört zu haben, also so nebenbei. Also der Name ist mir auf jeden Fall schon mal zu Ohren gekommen. Mhm. Aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir ihn kriegen. Der ist in Stuttgart, kommt da nicht zum Zug, hat aber schon einen Marktwert von 4 Millionen, der ja, glaube ich, aussagekräftig genug ist.
Ja.
Ich glaube nicht, dass wir da Chancen haben, den zu verpflichten. Und parallel dazu, weiß ich nicht, ob wir auf der Schlüsselposition, auf der 6, mit einem 19-Jährigen in die Saison gehen. Also grundsätzlich würde ich ihn nehmen, sofort. Vielleicht so als Konkurrenz zu Rogo. Schätze aber, dass sich da Rogo durchsetzen würde. Und dann ist die Frage, setzt du so ein Talent mit Marktwert 4 Millionen auf die Bank?
Voll, also ja.
Bleibe ich skeptisch, aber grundsätzlich kriegt er erstmal einen grünen Daumen von mir.
Du nimmst erstmal alles mit,
ja, klar,
und sortierst dann am Verhandlungstisch aus.
Wenn er kommt, gerne. Aber er muss sich erstmal hinten anstellen.
Ja, okay.
Weil Franz ist gut drauf.
Okay. Alles klar. Take auf jeden Fall. Dann kommen wir zum nächsten. Da bin ich sehr gespannt, wie du dich entscheidest. Elliot Watt.
Kam der auch aus der Community?
Der kam aus der Community, soweit ich weiß. Ist ebenfalls ein Sechser von Motherwell FC. 26 Jahre alt. Geisteskranke Kombi. Halb Schotte, halb Engländer.
Boah. Der hat Mentalität.
Der hat richtig Mentalität. Der wird auch schön noch mit so Schienbeinschoner, mit Knöchelschutz gespielt.
Auch mit Mundschutz.
Mit Mundschutz und mit den Kaisern. Rechtsfuß mit einer richtigen Klebe. Sucht gerne mal Schüsse außer Distanz. Und hat noch ein Jahr Vertrag und aktuell einen Marktwert von 2 Millionen. Wie entscheidest du dich? Ja, da schließe ich mir diesmal an und gehe auch mit.
Top.
Top. Soll ich mal anfangen?
Ja, mach mal.
Okay, ja, für mich ein geisteskranker Sechser für den Kurs. Ich habe mir den heute richtig lange angeguckt, also seine ganzen Werte und so, habe den mal ein bisschen analysiert. Ist für mich unnormal, ich weiß nicht, wie der 2 Millionen wert sein kann.
Ja.
Wie gesagt, noch ein Jahr Vertrag, also da wird jetzt auch irgendwas noch passieren. Sucht gerne Schüsse auf Distanz, hatte ich eben schon gesagt. Der hat 6 Tore, 3 Assists in 42 Spielen für einen Sechser, mega geil. 5 davon außerhalb des 16ers.
Wenn ja, gut, bei dem Bums musst du es auch mal probieren.
Das, ne? Das ist für einen Sechser schon was.
Ja.
Und das wird bei dem echt oft gefährlich, wenn du überlegst, dass der einfach mal 5 Buden außerhalb des 16ers als Sechser gemacht hat.
Ja.
Stelle ich mir vor, so Abpraller von der Ecke oder von einem indirekten Freistoß, weißt du?
Gibt mir so ein bisschen Pinto-Vibes.
Ja, voll.
Ja.
Also er ist nicht der aller Zweikampfstärkste, muss man dazu sagen, aber da sehe ich auch die Sechserposition bei uns nicht ganz so stark. Für mich ist er eher ein sehr passstarker Balltreiber, der so uns im Aufbauspiel sicherlich gut tun würde. Und deswegen wäre das für mich ein grandioser Zuwachs.
Ja, guten Jungen hast du da mitgebracht.
Willst du dazu noch was sagen?
Nee, ich schließe mich dem komplett an.
Geil. Okay, dann kommen wir zu unserem vorletzten Tinder-Date, vielleicht auch nicht Tinder-Date, zu Marin Sverko. Marin Sverko, 28-jähriger LIV, also linker Innenverteidiger aus Kroatien, hat beim KSC gelernt, spielt aktuell bei Venezia FC in der Serie A. Und seine Footmob-Bewertungen haben mich ein bisschen, ist gut, eigentlich hart verunsichert. Und auch die Tatsache, dass er innerhalb der Saison immer wieder aus dem Kader rotiert ist. Er wurde von der Community empfohlen oder zur Verfügung gestellt zum Tindern. Er hat auch teilweise echt gute Einzelbewertungen in den Spielen. Aber irgendwie war ich so skeptisch, weil er hat einen steigenden Marktwert. Der liegt aktuell bei 1,5 Millionen, hat noch 2 Jahre Vertrag. Aber irgendwie stimmte, ich weiß nicht, ob der verletzungsanfällig ist und deswegen immer mit Wehwehchen aus dem Kader war. Aber das war irgendwie...
Spielzeit passt nicht so ganz, oder?
Spielzeit passt nicht irgendwie so richtig. Also der ist immer wieder für 2, 3 Spiele rausrotiert, dann mal wieder 2 Spiele drin, mal wieder 1 raus. Und das hat mich ein bisschen skeptisch gemacht und ich glaube, der hat eine gute Veranlagung, aber hier würde ich mich dagegen entscheiden.
Okay. Ich buzzer folgendermaßen. Ebenfalls nein.
Okay.
Und zwar möchte ich keinen Innenverteidiger mehr, wenn alles so bleibt. Also wenn Ocon uns nicht verlässt und wenn Gita uns nicht verlässt, möchte ich persönlich, ich spreche jetzt nur aus meiner persönlichen Sicht, möchte ich persönlich keinen Innenverteidiger mehr verpflichten. Zum einen, weil die letzte Saison, glaube ich, gezeigt hat, dass so, ich sag mal, so ein Henry Blank zum Beispiel, der kaum Spielzeit bekommen hat. Von daher ist die Konstellation jetzt mit einem Hugo Neve, den wir noch dazu geholt haben, als Nawrocki-Ersatz, ist die Konstellation soweit für mich d'accord. Wir haben Allgeier, der ebenfalls noch in dieser Dreierkette agieren kann. Und wie am Anfang schon erwähnt, wir haben Joshua Siewert im Kader, der meiner Meinung nach Potenzial hat. Der ist deutscher Nationalmannschaft. In der deutschen Nationalmannschaft ist der Kapitän U17. Wir würden uns keinen Gefallen damit tun, wenn wir den Kader in der Innenverteidigung so weit aufblähen, dass solche Jungs so gar keine Perspektive kriegen. Da sollten wir von wegkommen. Von daher grundsätzlich, der Bengel kann soweit gut sein, aber für mich persönlich Verteidigerposition schließe ich generell aus.
Genau, ja, irgendwie aus gleichem Grund. Ich hatte letzte Woche, Henne und Mia einen LIV zum Tindern bereitgestellt. Der war richtig geil, da empfehle ich euch nochmal reinzuhören. Und da hatten wir eigentlich beide den gleichen Take. Also wenn Ocon gehen sollte, was jetzt nicht ganz unrealistisch ist, weil man hier und da auch schon mal gelesen hatte, dass da irgendwie eine Ablöse von 4 bis 6 Millionen geht. Und wenn es dazu kommen sollte, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal Verstärkung auf der Position. Aber dann wäre hier der Marin Zverko auch nicht meine erste Wahl. Trotzdem vielen Dank fürs Einsenden. Und jetzt kommt noch einer, den ich gesucht habe bei DataMB. Ich glaube, das ist ein verstecktes Juwel. Und derjenige heißt San Trontely. Geiler Name erstmal.
Ist das richtig ausgesprochen?
Keine Ahnung.
San Trontely.
San Trontely, so schreibt man ihn. Ey, und Slowenisch ist nicht meine Muttersprache, deswegen kann sein, dass ich ihn komplett falsch ausgesprochen habe.
Ich habe ihn noch nie gehört.
Ja, genau. Und er ist ein 27-jähriger RAV, rechter Außenverteidiger aus Slowenien, bespielt für mich die Matsuda-Position sehr gut, wo wir auch noch Verstärkung bräuchten. Bisschen anderes Spielerprofil als Matsuda. Aber könnte interessant sein, spielt aktuell bei Soria Lugansk in der Ukraine und hat in 33 Pflichtspielen 3 Tore und 4 Assists gemacht. Wie entscheidest du dich? Stark, da schließe ich mich an und gehe auch mit. Perfekt. Jetzt überlasse ich dir nochmal den Vortrag.
Ja, das Profil klingt soweit, ich sag mal, verlockend. Mhm. Und ich hoffe auch, dass wenn du jetzt rein nur auf Daten basiert diesen Namen hier mit in den Raum geworfen hast, hoffe ich drauf, dass unser neuer Kaderplaner, der Herr Wagner, der ja auch sehr viel mit Daten spielt und auch gerne mit Daten spielt, dass der den hoffentlich auf dem Schirm hat. Wäre aber tendenziell natürlich eine Alternative, falls Olivier nicht zu uns kommt. Der wird wahrscheinlich immer noch Nummer 1 auf dem Zettel sein.
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht ist der Name, den du heute nochmal rausgesucht hast, ebenfalls einer, der tendenziell in Frage kommt.
Absolut. Der hat richtig, richtig starke Footmob-Bewertungen. 7,17 über die gesamte Saison. Also der hat eine sehr gut konstante grüne Leistung. Mhm. Macht das echt gut. Und ich habe mir mal so ein bisschen was von ihm angeschaut und seine Heatmap auch, wo der sich so aufhält, das ist ein unfassbarer Gaul. Also der ackert richtig von vorne nach hinten.
Gaul ist auch ein geiler Name.
Ja, er ist ein richtiger Ackergaul. Also der macht richtig Meter und für 1,2 Millionen finde ich, ist das eine Alternative zu Olivier, die man auf jeden Fall in Betracht ziehen kann.
Könnte ins Profil passen, definitiv.
Ja. Auch hier werden wir euch nochmal am Tindern teilnehmen lassen auf Instagram und ihr könnt dann immer mal nach links oder rechts swipen und sagen, ob die Spiele euch gefallen oder nicht. Und ja.
Ein Thema hätte ich noch. Und zwar ist es zwar offiziell noch nicht bekannt gegeben, aber man sieht auf fußball.de ein neues Testspiel von 96.
Ah ja, stimmt.
Und zwar am 1.8., wo auch die Saisoneröffnungsfeier terminiert ist, ein Heimspiel gegen PEC Zwolle im Niedersachsenstadion.
Ja.
Also ich gehe davon aus, das wird das Spiel wie letztes Jahr gegen Cagliari, wo neben der Eröffnungsfeier auch noch ein Testspiel stattfindet, wo die Leute sich hoffentlich zum allerersten Mal die neuen Sitzschalen in Real Life angucken können.
Ja.
Ja, ist erstmal nur bei fußball.de. Ich gehe davon aus, das wird soweit richtig sein.
Ja.
Dementsprechend wird es wahrscheinlich offiziell irgendwann auch von 96 kommen. Könnt ihr euch alle schon mal in den Kalender eintragen. 1.8. 14 Uhr.
Und dann auch schon ein Spiel, nicht auf Augenhöhe, aber da wird schon ein bisschen ernster.
Auf jeden Fall, das ist ein guter Test, glaube ich. Ne?
Und wir kommen aus dem Trainingslager.
Ja.
Genau. Da könnte man sagen, dass es da dann schon um die Wurst geht. Und da wird wahrscheinlich auch das erste Mal die S11 irgendwie so richtig zu vernehmen sein.
Gehe stark von aus, ja.
Ja.
Ja, wir beide werden hingehen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Safe.
Ich freue mich.
Alles klar.
Vielen, vielen Dank, Gianni.
Danke.
Für die Teilnahme hier bei kühlen 19 Grad. Wir gehen jetzt noch schön einen Döner schnabulieren.
Oh ja.
Machen aber keine Werbung, sagen euch nicht wo, weil wir haben Millionen Zuhörer, dann kann man den Laden nicht mehr betreten. Ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. Und ihr bleibt am Ball und wir bleiben alle warmos.
Auf jeden Fall.
Und hoffen, dass es jetzt mal ein bisschen hitziger wird in der Transfer,
Ich gehe davon aus, langsam. Da steht noch ein bisschen was an, ne?
Glauben wir auch. Jetzt Deutschland raus, da guckt keiner mehr drauf. Und jetzt muss es losgehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bewertet uns auf allen Plattformen. Lasst ein paar Kommentare da. Wir freuen uns und vor allem über eure ganzen Einsendungen, eure Komplimente. Tinder-Einsendungen, mega geil. Macht weiter so und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.